Manche Entscheidungen verändern alles. Der Kauf einer Immobilie gehört dazu. In Wortwert Wohnen, dem Baufinanzierungspodcast, spricht Sinan Natscha über das, was wirklich zählt. Für Menschen, die bei ihrer Baufinanzierung auf Stabilität, Klarheit und Verlässlichkeit setzen. Überzeugende Referenzen, unzählige begleitete Missionen. Wortwert Wohnen, der Baufinanzierungspodcast.
Wortwert Wohnen, so heißt dieser Podcast. Sinan sitzt mir gegenüber. Ich bin der Dirk aus dem Wortwert Wohnen Podcast Team. Sinan.
Ja, guten Morgen, Dirk.
Hallöchen, einen schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Freut mich, dass du da bist.
Du, ich habe auf die Uhr geguckt und wir haben nicht Punkt 12.
Ja. Ja, das ist die perfekte Einleitung.
Das ist die perfekte Einleitung für unseren Gast heute, der diese Einleitung wahrscheinlich schon 750 Mal gehört hat. Hm. Ich mir aber gedacht habe, ich mache es trotzdem, lieber Thorsten Slegers.
Ja, herzlich willkommen, ne, ihr beiden. Ich lade mich schon selber ein. Ja. Das liegt an der frühen Uhrzeit noch nur. Dankeschön. Ja, ja. Ich freue mich sehr.
9 Uhr statt Punkt 12, kommst du darauf überhaupt klar?
Ich komme darauf klar. Ich habe 30 Jahre Punkt 12 als Reporter gemacht in der Sendung beim Fernsehen bei RTL. Und da steckt natürlich noch drin, 12, obwohl ich eigentlich der Frühaufsteher bin.
Ja? Ja. Tatsächlich?
Tatsächlich.
Da hast du einiges mit Sinan gleich.
Jo, tatsächlich.
Sinans Uhrzeit ist auch übel.
Ja, so 4 Uhr, 4:30, 5, so die Ecke, schon super.
Also bei mir war es, ich bin heute Morgen tatsächlich um 5:45 aufgestanden. Das ging ja noch, ist ja dann fast noch menschlich, ne?
Genau.
Aber hatte keinen Stau. Das erste Mal, dass ich zwischen Düsseldorf und Dortmund keinen Stau hatte.
Das ist dem Brückentag geschuldet und das ist auch gut so.
Ja,
voll. Dieser Podcast dreht sich auch um Baufinanzierung und im weitesten Sinne würde ich aber gerne in diesen Podcast mit euch einsteigen in Bezug auf Immobilien, Häuser, Hotels und Co., die euch in Erinnerung geblieben sind, weil ich glaube, bei Thorsten können wir ein paar interessante Dinge erleben, weil der ist rumgekommen mit der Fernsehnummer. Kannst du dich an ein paar Dinge erinnern, zum Beispiel an besondere Gebäude, die du besonders beeindruckend fandest? Was sind da so bei dir die Dinge?
Das sind die Hotels in der Schlossstraße von Monopoly.
Ach, ja,
die wollte ich als Kind immer haben.
Ich habe immer die gehasst, die immer gewonnen haben bei Monopoly, die immer diese Straßen so früh hatten. Ich habe es nie hingekriegt.
Ja, also ich habe viele interessante Häuser gesehen. Natürlich, wenn ich so rumgereist bin. Und ich mag so dieses schlichte, elegante, mag ich sehr gerne. Das finde ich auch in Hotels sehr schön. Und was ich total klasse finde im Moment, ist einfach so, dass viele Hotels doch so ein bisschen in diese Richtung schick gehen. Holzböden und weniger ist mehr. Mhm. Also dieser moderne Style, das gefällt mir ganz gut. Ja, und ich bin dabei, oder wir sind dabei, auch im eigenen daheim ein paar Dinge wieder mal zu ändern. Und ich finde es immer hochspannend, einfach zu gucken und zu sehen, wie kleine Veränderungen so das Wohnfeeling komplett verändern können.
Ja, bei mir sind es, muss ich sagen, so Häuser, die so auf dem Land sind. Die Toskana hat es mir ja total angetan und wir hatten da mal in der Toskana so ein, das war, glaube ich, Airbnb oder so, aber das war eine Immobilie, die war wunderschön. Die war gar nicht so überkandidelt. Die war so, die hatte gar nicht irgendwie so einen riesen Pool oder so, wie man sich das so vorstellt, aber die war so schön gelegen, hatte so ein schönes Dorf beieinander. Das ist so meine Immobilie, wo ich mir vorstellen kann, meine letzten Lebensjahre zwischen 100 und 105 zu verbringen.
Jetzt darf ich starten.
Ja, jetzt darfst du.
Es sind zwei Versionen.
Ja.
Version 1, ihr kennt Batman.
Jetzt weiß ich, was kommt.
Der hat in den aktuellsten Filmen, die er hat, ein sehr besonderes Haus mitten im Wald, am See, mit einem eigenen Steg, was voll verglast ist, auf einer Ebene. Wunderschön. Finde ich super. Ich würde schätzen so, bis ich 65, 70 Jahre alt bin, wäre das perfekt. So ein Danach wäre toll, ein Haus zu haben auf dem Land, für ein paar Tiere drumherum.
Ja.
Ich habe ja sehr lange Büro im Märkischen Kreis gehabt und das vermisse ich schon ein bisschen, dieses grüne Morgen, die Alpakas, die du da siehst.
Ja. Ne?
Das war schon traumhaft. Deswegen, also es sind zwei Special-Häuser, die ich gut finden würde.
Ich habe das extra in dieser Podcast-Folge mal an den Anfang gestellt, weil ich es ganz spannend finde, dann über die einzelnen Dinge mal zu sprechen. Weil, also ich weiß zum Beispiel, in Bezug auf Baufinanzierung haben wir ja schon viele Themen auch besprochen. Ich finde es super spannend, welche Dinge dann dabei herumkommen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel an mein Toskana-Ding denke, da kommen ja Dinge wie, ich muss irgendwie im Ausland die behördlichen Dinge erledigen. Mhm. Ich muss genug Kapital haben. Das kann auch mal gerne bei so einem Altbau schnell ins Budget gehen, was ich gar nicht so geplant habe. Hast du solche Fälle häufiger hier sitzen, die auch im Ausland irgendwas planen und irgendwie das finanzieren müssen? Oder ist das eher sowas, wo du sagst, ah, das kommt selten vor und würde ich auch vielleicht sogar von abraten? Weiß ich nicht, wie siehst du das?
Also das ist...
Keine Sorge, wir sprechen auch gleich noch über deine Badhöhle und über dein, über dein Hotel, was du bald bauen wirst.
Also aktuell tatsächlich nicht. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen darauf an, wo du gerade deine Nische irgendwie gebündelt und konzentrierst. Mhm. Aber ich habe halt in 2022 und 2023 damit massiv viel Kontakt gehabt.
Echt?
Sehr, sehr viel sogar. Kontaktpunkte tatsächlich Zypern, Spanien und Dubai.
Ja.
Also die drei. Mhm. Ich habe selber etwas mitbegleiten dürfen in Richtung Emirate. Mhm. Ich habe selber etwas mitbegleiten dürfen in Richtung Zypern, aber eher als Wingman, nicht in Vertragsgestaltung oder so etwas in der Art. Und nochmal in Richtung Spanien, weil ich da auch ein privates Interesse hatte. Mhm. Wie finanzierst du da? Mit welcher Bank? Wie viel Kapital brauchst du? Kannst du aus Deutschland aber rausfinanzieren? Das wäre jetzt ein bisschen vermessen, wenn ich sagen würde, ich kann das wirklich gut, weil dafür waren es zu wenig Kontaktpunkte. Mhm. Aber ich glaube, ich habe für mich ein Bild vervollständigen können, was die jeweiligen Orte an positiven Dingen hatten, wo die Erschwernisse sind. Ohne ob das Sinn oder nicht Sinn ergibt.
Ich glaube, dass den größten Fehler, den man machen kann, ist, dass man denkt, es ist einfach.
Das mache ich mal eben so. Alles andere als einfach.
Ja,
das muss ich klar sagen.
Das glaube ich auch. Ja. Thorsten, bevor wir zu Sinans Betthöhle, nein, es war ja das am See, du willst ja nicht so eine Höhle, wo dein Auto dann drin steht.
Nee.
Sondern das am See besprechen wir mal gerade. Du hast gerade auch angedeutet, dass ihr auch gerade so ein paar Themen habt. Also wir wollen jetzt nicht über Hotelfinanzierung sprechen, weil ich glaube, du möchtest nicht als Hotelinvestor deine Jahre verbringen.
Nein, also dieser Hotel-Style, den ich gerade erwähnt habe, der gefällt mir vom Stil her gut.
Ja.
Ne, bei uns sind auch so ein paar Immobilienthemen gerade. Wir haben zum Beispiel eine Eigentumswohnung, eine kleine, wo ein Messi drin gewohnt hat. Das hat sich allerdings so erst in den letzten Jahren so entwickelt. Es ist jetzt so, dass wir diese Wohnung wahrscheinlich komplett, also die wird gerade entrümpelt und jeder, der schon mal diese Bilder aus dem Fernsehen vor Augen hat, vielleicht so kann man sich vorstellen und noch ein bisschen schlimmer. Eben die Frage, was ist letztendlich? Ne? Die Fenster sind kaputt, die gehen nicht mehr auf. Also es hat wirklich in jeder Ecke hat irgendein Müll gestanden und das ist über die ganzen Jahre gar nicht rausgekommen, ne? Weil wir nicht in diese Wohnung gekommen sind. Das ist ja einfach oft auch das Problem. Und man hat es auch diesem Mieter überhaupt nicht angemerkt. Aber ich stehe zum Beispiel vor dieser großen Herausforderung, lohnt es sich noch zu investieren, zu renovieren und wirklich viel, viel Geld reinzustecken in diese Wohnung, dass das auch zukunftssicher ist, weil das ist ein Haus aus den Mitte 80er Jahre oder Ende 80er Jahre, Gasheizung, du kannst auch nur wieder eine Gasheizung reinbauen. Mittlerweile setzen ja alle auf die modernen Technologien, ja. Und das sind so Fragen, die überfordern mich ehrlich gesagt so ein bisschen zurzeit. Also lohnt sich ein Invest, um letztendlich auch wieder eine Miete zu generieren, denn der Hintergrund ist natürlich schon irgendwann im Alter, ich kann mir zwar nicht vorstellen, irgendwann nicht mehr zu arbeiten oder nicht mehr zu reden, nicht mehr vor der Kamera zu stehen, aber irgendwann wird sie dich ja auch mal ein bisschen zurücklehnen und da sind Mieteinnahmen aus einer eigenen Immobilie natürlich super. Und das ist so ein großes Fragezeichen, was mir gerade über dem Kopf schwebt, Sinan. Und ich komme ja nicht ganz uneigennützig. Ja. Vielleicht mal das ganz nebenbei so einen kleinen Tipp abzusagen.
Also eins kann ich dir sagen, Sinan hat schon alles gehört. Du wirst ihn damit nicht überraschen und aus der Reserve locken können.
Das Besondere ist, ich habe das sogar privat erlebt.
Ja.
Und das ist gerade so anderthalb Jahre her.
Nein.
Also es hat vor anderthalb Jahren angefangen im Anfangsprozess, vor einem Jahr angefangen, das wiederherzustellen. Und ich musste am Anfang auch genau das entscheiden. Also gehe ich jetzt da rein und investiere Geld und hole mir das irgendwann wieder raus? Oder Beispiel sogar, mache ich Vollabriss? Das war das Nächste. Und das ist natürlich sehr schwierig abzuwägen in dem Moment. Ne? Aber da musst du viele Zahlen zusammentragen, ein bisschen nach vorne gucken, was dein Ziel ist, also auch in so 10, 15 Jahren. Und dann kann man das an ein, zwei Parametern eigentlich sehr einfach entscheiden.
So. Aber ich höre daraus, aufgeben war für dich keine Option. Also du wolltest auf jeden Fall behalten und wolltest auf jeden Fall vermieten dann?
Ja, es war halt, es war schon auch katastrophal, geboren aus einer Lebensgeschichte. Deswegen war ich muss sagen, keine negative Emotion. Ich habe mich nicht mal geärgert, weil die Geschichte dahinter war einfach heftig. Ist einfach so, wie es ist. Das Ding war halt nur, dass es an einem Dreifamilienhaus ist, so eine Art Anbau dran, der abgetrennt ist von dem Gebäude. Und dann war halt die Entscheidung, entweder ich reiß das jetzt zum Beispiel für 20.000 Euro ab und muss vorher aber die professionelle Entrümpelung machen, die ich nicht einfach so machen darf. Das hätte auch nochmal irgendwie 10.000, 15.000 Euro gekostet. Das heißt, ich hätte halt 35.000 Euro investieren müssen, um einfach das freizuschaufeln. Weil so stehen lassen darfst du nicht, weil sobald du mal einen Anruf bekommst, Herr Natscher, da tümmeln sich das eine oder andere Ungeziefer, musst du auch reagieren. Und das geht schneller, als man denkt. Ne? Da war der Entscheidungspunkt in Anführungsstrichen für mich relativ einfach, aber ärgerlich, weil da halt bei 70 Quadratmetern Kernsanierung, das kostet mittlerweile sehr, sehr viel Geld. Und dann habe ich halt hochgerechnet, wann kriege ich dieses Geld wieder zurück? Und dadurch, dass ich auf 20 Jahre kalkuliert habe, war ich halt damit fein, so gesehen, den Weg zu gehen. Aber dadurch, dass das ja ein eigenstehendes Gebäude an einem Haus ist, ein anderes Szenario, weil wenn es weg gewesen wäre, hätte es mir keinen Schaden gebracht, weil die Mieteinnahme hätte ich nicht gebraucht für das Darlehen. Das heißt, es wäre egal, ob da oder nicht da. Das ist einfach plus, plus, plus. Der Punkt, den Thorsten, den du gerade erwähnt hast, ist ja ein bisschen anders, weil eine Eigentumswohnung hat ja auch ein anderes Gesamtgeflecht mit Verknüpfung in der Eigentümergemeinschaft und zudem Eigentumswohnungen momentan, wenn man über ein Exit nachdenkt, aktuell gar nicht so verkehrt ist, weil die Preise sehr hoch sind für Wohnungen momentan. Aber es müsste aber mal durchgehen anhand von Quadratmeter, was habt ihr zu tun und was ist so dein persönliches Ziel? Können wir mal gerne machen.
Ah, das ist interessant, weil ich hätte jetzt gedacht, dass du zum Beispiel bei Exit raus wärst, dass du gesagt hättest, das macht bloß kein Exit, aber ja, spannend.
Kommt auf das Szenario an. Also was du heute rausbekommst und was du rausbekommen kannst, wenn du jetzt investierst und in 10 Jahren zum Beispiel verkaufen möchtest. Das ist ein Rechenexempel.
Also ja, ich glaube, das ist das Wichtigste an der Geschichte. Also habe ich jetzt auch aus den vielen Folgen gelernt. Emotionalität weg. Ja. Alles, was die Emotionalität ist, Verbindung zur Wohnung. Ja. Wer war da drin? Was ist da gelaufen? Ab aufs karierte Blatt, Zahlen aufschreiben und dann hinterher überlegen, ist da der Unterschied so groß, dass sogar vielleicht ein Exit in Frage kommt.
Absolut. Ja. Mhm. Können und sollen wir denn über die Daten mal dann sprechen? Dann kann man das eine oder andere an Tipp rausgeben.
Übrigens, liebe Leute, kleine Info an liebe Hörerinnen und Hörer, das ist tatsächlich komplett unvorbereitet.
Ja.
Aber das finde ich cool, dass ihr das jetzt macht, weil ich glaube, du hast es, glaube ich, auch so halbwegs dabei, ne?
Ich habe natürlich ja meine Notizen so aus den letzten Wochen, wo...
Das ist ja ein super Beispiel, eigentlich.
Ja, also zumal ich auch im Bekanntenkreis mit ein, zwei Leuten gesprochen habe, die es ähnlich haben. Da ist eben auch eine befreundete Familie von uns, die in Aachen ein Mehrfamilienhaus haben und die hatten dasselbe Szenario. Also es Also das Ding ist einfach, die Wohnung ist knapp 50 Quadratmeter groß, stammt wie gesagt so, ja, ich glaube Baujahr ist irgendwie so Mitte der 80er Jahre, muss das gewesen sein, sagte ich ja schon. Und wir haben jetzt eben mal so eine kleine Bestandsaufnahme gehabt, da muss die neue Heizung rein. Mhm. Es müssen 3 Dachfenster erneuert werden, die Balkontür ist Fratze, ja, also mit Fenster. Das Bad muss eh neu gemacht werden, wir wollen neue Böden haben, wenn, ne, Malerarbeiten, Tapete, Anstrich, klar. Und eventuell neue Zimmertüren und Heizkörper. Also da kommt natürlich einiges zusammen. Jetzt. Und es gibt natürlich, du hast ja gerade schon gesagt, es gibt diese Eigentümergemeinschaft da gibt es ja Rücklagen, die da sind. Ne? Und das muss natürlich erstmal durchgesprochen werden, denn Fenster werden ja in der Regel von der Eigentümervereinigung übernommen. Ja, aber auch da ist ja die Frage, wie hoch sind die Kosten und ja, wie rentiert sich das, wenn man vielleicht, also da am Niederrhein würde man so sagen, die Miete wahrscheinlich so 400 Euro kann man rechnen monatlich für diese 48 oder 49 Quadratmeter. Ne? Mhm. Und das ist halt die große Frage jetzt. Ne?
Ich würde gerne strukturiert moderieren. Mhm. Leg dein Veto ein, wenn ich die falsche Reihenfolge gehe. Ich glaube, eine wichtige Frage ist noch, ob es finanziert ist oder nicht, oder? Wegen der Rentabilität oder ist das egal? Wenn man jetzt das nicht finanzieren muss oder so, das ist natürlich noch ein Unterschied.
Nicht unbedingt der wichtigste Punkt.
Okay.
Würde ich
Dann wäre jetzt mal meine erste Frage von außen gestellt als amateurhafter Blick. Kann die Gemeinschaft sagen, die Fenster sind noch gut?
Das ist genau der Punkt. Also wir müssen jetzt erstmal gucken, was liegt bei Thorsten, was liegt bei der Gemeinschaft. Und ist das überhaupt so viel, was Thorsten machen müsste? Also das ist so das Erste, was mir geblitzt ist, weil Heizung kann von der Gemeinschaft sein, da müsste ich gleich fragen, wie die Technik ist. Fenster kann von der Gemeinschaft sein, kann aber auch anders sein. Fassade ist Gemeinschaft, also Anstrich. Außentür in der Regel auch, also Eingangstür in die Wohnung rein zum Beispiel. Und im Idealfall wäre es so, dass das Bad bei einem selber liegt, die Böden bei einem selber liegen, die Türen bei einem selber liegen und die Heizkörper bei einem selber liegen. Das ist ja überschaubar. Also das ist in der heutigen Zeit leichter umzusetzen, wenn du die Sanierung machst.
Wobei ich mich natürlich frage, jetzt gibt's natürlich immer so die Diskrepanz zwischen, das ist noch gut, das muss neu. Wenn ich natürlich jetzt so, wie es jetzt bei Thorsten klang, gesagt, ich möchte natürlich für meinen Mieter eine gute Wohnung haben und alles neu mache, dann ist natürlich irgendwann schwierig, wahrscheinlich das wieder reinzuholen, oder?
Das ist richtig. Also ich verteidige das Gleiche, dass der Wohnraum vernünftig sein muss. Ich mag euch da ein Beispiel erklären. ich habe zwei Gebäude nebeneinander und da sind zwei Wohnungen a 40 Quadratmeter. Ich habe in die eine Wohnung 8.000 Euro investiert, aus dem Gedankengang, ich muss alles hübsch machen. Badezimmer fresh, Böden fresh, Türen fresh, also sieht alles super gut aus. Ne? Und daneben war so ein Badezimmer grün, pink, blau, also das, was man von vor 30
Jahren... Das wird bald wieder in.
Ja, mit Laminat und so Holztüren und wirklich nicht so wirklich schicke. Und ich habe halt, jetzt musst du rechnen, ich habe 8.000 Euro in die eine Wohnung reingesteckt und habe 50 Euro Mietpreisunterschied gehabt, weil du kannst nur bedingt oben drauf werfen.
Ah.
Wo denkt ihr, wo die Nachfrage höher war?
Warte mal, die andere war 50 Euro teurer, die neu renovierte.
Weil die eine ist unsaniert,
die andere die saniert, unsaniert.
50 Euro Unterschied.
Die Nachfrage nach der unsanierten war höher.
Bei Preisdifferenz 300 Euro kalt und 350 kalt.
Ja, ich würde sagen, die unsanierte, die Nachfrage war viel höher.
Würde ich auch sagen.
Ist das verrückt? Ja, obwohl krass. Für 50 Euro ja. mehr du eine Endstufenwohnung hattest. Ja. Die war wirklich Taco, ne? Und das ist crazy.
aber 8.000 Euro, das ist ja dann, also wenn man bedenkt, neues Bad und alles fresh, 8.000 Euro, das ist ja noch verhältnismäßig.
Ja, das hängt natürlich so ein bisschen davon ab, über was man für Größen man jetzt redet.
Und wann das war. Also das liegt ein bisschen zurück.
Nein, ich wollte gerade sagen, also wenn du jetzt heute hingehst und ein neues Bad irgendwo einbaust und das wirklich so fresh 2026, da schlackerst du aber mit
den Ohren. Ja, und deswegen, das ist ja die Diskrepanz in deinem Beispiel, finde ich. Du musst ja überlegen, was ist noch gut und was ist nicht gut. Einmal aus der Sicht des Mieters, dem du was natürlich eine gute Wohnung zur Verfügung stellen willst, aber andererseits halt auch eben aus deiner Investitionssicht, dass du natürlich jetzt auch nicht irgendwie Geld verbrennen möchtest, weil du das nie wieder reinkriegst. Das ist ja die Grauzone am Ende.
Richtig. Also ich starte mal einfach mit dem ersten Gedankengang. Also das Thema ist ja erstmal, sich für sich selbst einen Standard festlegen, wie viel und welchen Standard braucht dein Mieter in der jeweiligen Lage. Jetzt hast du da das Thema, du kannst, ich sag mal, sanieren, indem du alles halt neu machst. So Themen wie Toilette, Klo, Bad und Waschbecken, das sind ja Hygienethemen. Mhm. Da sage ich, die sollte man schon machen. Also wenn das eh schon Fratze ist und da eine Messi-Wohnung vorher war, ist das schon unabdingbar, das sollte man tun. Das nächste ist, Türrahmen kannst du in der Theorie streichen. Und beim Bodenbelag kannst du ja auch, ob du da Laminat, Vinyl oder Fliese liegst, ist auch ein Unterschied. Ne? Und da gibt es ja unterschiedliche Preiskategorien. Ich glaube, es ist halt nicht unbedingt erforderlich, dass du Oberkante Spitzensanierung durchführen musst, weil A, sieht man das selber nicht sofort als Mieter. Mhm. B, ist das in der Qualität meistens gar nicht so wild anders. Mhm. Und C, hast du auch noch einen Verschleiß mit drin. D ist das Invest. Also wann kriegst du welches Geld halt wieder zurück? Mhm. Und wenn du jetzt bei einer 50 Quadratmeter Wohnung, also die Kernsanierung einer 50 Quadratmeter Wohnung von unten nach oben mit allem drum und dran, schätze ich, kostet ungefähr 1.000 Euro pro Quadratmeter aktuell. Mhm. Also du müsstest 50.000 Euro investieren, damit die wieder komplett instand ist. Aber da wären Elektroleitungen mit drin, da sind Heizungsleitungen mit drin, da sind die Heizkörper mit drin, da sind die Türen drin, die Rahmen drin, Bodenbelag drin, Estrich drin, Wandverputzen mit drin, Tapezieren mit drin, Badezimmer mit drin.
Also einmal komplett.
Fenster mit drin, also tutto completi. Oh. Da ist alles ready. Und die anderen Themen kannst du ja gar nicht selber machen. Das heißt, Fassade und Dach ist immer Gemeinschaftsthema. Ne? Und dann wäre ja da die Frage, wie viel Geld ist im Rücklagentopf? Ist da genug drin? Da
darf ich eine Frage vorher stellen. Was die Wohngemeinschaft übernehmen muss und was nicht, ist einmal in irgendeinem Vertrag geregelt worden.
In der Teilungserklärung hast du das. Da ist das ganz klar definiert, was Gemeinschaftseigentum ist und was Sondereigentum ist.
Okay.
Und Fenster zum Beispiel, das müsste man konkret nachlesen, ob das Sondereigentum oder Gemeinschaftseigentum ist. Mhm. Aber Haustür, Fassade, Flur,
Dach.
Ja, sind alles Sachen, Thorsten, die dich nicht unbedingt unmittelbar direkt treffen von deinem Konto. Indirekt über den Rücklagentopf. Und wenn da genug in dem Rücklagentopf drin ist, das müsste man halt prüfen, wie viel da drin ist, dann kann man das Thema angehen. Und wenn da nicht genug drin ist, dann würde ich mir das zweimal überlegen, weil dann würde es ja bedeuten, dass jeder einzeln zur Kasse gebeten wird in dem Gebäude. Mögen die Menschen nicht so.
Ich hatte jetzt gerade nochmal geguckt, tatsächlich war es Anfang der 80er, der Bau dieser Wohnung. Und ich weiß, dass beim Nachbarn auch schon am Dach, am Schornstein musste was neu gemacht werden, ist auch über eine Rücklagengeschichte geregelt worden. Aber das sind natürlich schnell Sachen, die kommen so in die Tausende. Und das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen, wenn eben die Rücklagen eher niedrig sind und das würde das jetzt sprengen. Ja, was ist dann? Ne? Da kannst du ja nicht zu jedem oder da ist ja auch keiner bereit zu sagen, okay, hier bei dem Slegers da oben, da passt was nicht, wir zahlen jetzt alle. Ne? Beziehungsweise die Wohnung gehört meiner Frau, nicht mir. Die hat sie vererbt
bekommen. Ja, ist ja vertraglich
aber geregelt wahrscheinlich. Genau, ist vertraglich geregelt und da müsste man genau hinschauen. Und was du eben sagtest, finde ich auch wichtig, gerade was Bäder ansieht. Natürlich möchten wir, wenn ein neuer Mieter, eine neue Mieterin da in, dass das schick ist, dass das neu ist. Das ist ja klare Sache, weil ich würde ganz gerne so es im Grunde so einrichten, dass man auch selbst sagt, boah, schöne Wohnung, hier würde ich mich auch wohlfühlen. Ja, also man will ja auch was den Menschen, die dann das Geld dafür zahlen, die Miete zahlen, auch was Nettes bieten. Also vielleicht denke ich da aber auch irgendwie zu menschlich, keine Ahnung, müsste es irgendwie jetzt
Das ist ja genau die Diskrepanz eben dazwischen, ne, die es halt gibt, die Entscheidung ja so schwierig macht.
Definitiv,
ja, sonst wäre es ja einfach.
Ja, ich glaube, da ist es wichtig, einfach eine Mitte zu finden, weil an sich ist das ja gut, dass man das so machen möchte. Und wenn man da in der Preiskategorie bei den Materialien ein bisschen aufpasst, kann man das auch machen. Es ist natürlich ein bisschen geprägt aus dem Privaten, ne? Weil das, was man für sein eigenes Haus sieht, das hat einen emotionalen Wert zusätzlich. Das soll nicht von der Stange sein, das möchte ich betonen. Also das sollen schon gute Qualitäten sein, das soll lange halten. Auch von mir aus grob als Material, ne? Also Dinge, die wirklich langlebig sind. Weil wenn man auch zu viel spart, dann verlagerst du in Anführungsstrichen auch nur Probleme. Das heißt, du machst es heute 0815, in 2 Jahren sind die Dinge kaputt. Und das ist viel anstrengender, Wohnungen instand zu halten, wenn sie vermietet sind. Aufgrund der Absprachen, da musst du hinfahren, da muss der Mieter da sein. Da würde ich lieber sagen, am Anfang alles vernünftig Taco machen.
Ja, okay.
Auch auf Kleinigkeiten aufpassen. Wo sind die Anschlüsse für die Waschmaschine? Wo sind die Anschlüsse für den Trockner? Ich habe immer gesagt, die Kleinigkeiten machen eigentlich den Ärger. Also nicht unbedingt das nicht vollständig schön sanierte Bad, das nicht unbedingt, sondern wirklich Themen wie Anschlüsse oder auch Leitungen zum Beispiel.
Aber wie seht ihr das in Sachen Energiewende beziehungsweise auch Gasheizung? Irgendwann, es gibt ja die Diskussion, dass irgendwann heißt, dass auch Vermieter irgendwann sich kostenmäßig beteiligen müssen, wenn Gasheizungen da bleiben. Jetzt sehe ich bei uns in der Nachbarschaft, viele stellen auf Fernwärme um oder machen diese Erdbohrungen da. Lohnt es sich heutzutage noch überhaupt Wohnungen mit Gasheizung?
Ich bin ja, also erstmal glaube ich, bist du verloren, wenn du politisch irgendwelche Entscheidungen triffst. Also wenn du glaubst, dass wenn du mit irgendwelchen Fördertöpfen planst, wenn du mit irgendwelchen politischen Entscheidungen rund um das Thema planst, das kannst du glaube ich vergessen. Du bist in so einer, also Sinan, korrigier mich, aber ich kann ja kurz meine Meinung dazu sagen. Ich habe da halt aufgehört zu planen und irgendwelche Investments vorzuziehen oder irgendwas so, damit ich irgendwas kriege hier, was dort. Bin in derselben Situation, habe auch eine Gasheizung zu Hause, könnte aber jetzt, weil es ein Einfamilien in den Haus ist, auch eine Wärmepumpe locker machen, kein Problem, könnte da diese Förderung kriegen, die es da gibt und so. Ich habe am Ende die Entscheidung getroffen, dass ich immer auf mein Bauchgefühl höre und ist das jetzt gerade, die Heizung ist jetzt noch heile. Klar, wenn ich sie jetzt schon erneuere, kriege ich Fördertopf, alles gut, aber vielleicht wird es auch noch ein paar Jahre halten und so. Ich habe immer gesagt, ich treffe jetzt einfach Bauchentscheidungen so, nicht aus diesem Aspekt heraus, ich muss jetzt unbedingt, ich habe eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, da trage ich jetzt meinen Teil dazu bei zu der Wärmewende und wenn es dann soweit ist, treffe ich die Entscheidung. Aber gesetzlich, also von dem Tag, wo es hieß, du darfst nicht mehr selber entscheiden, was für eine Gasheizung du im Keller hast, bis heute, wo es wieder komplett alles umgeschmissen wurde und hier ist ja, da tut sich ja so viel, dass man gar nicht mehr weiß, wo man hin soll.
Ich meine, damit haben wir ja tagtäglich zu tun und ich war ja davon ja auch stark persönlich berührt.
Ja.
Da mag ich 2 Beispiele nennen, um das vielleicht ein bisschen einordnen zu können. Also das eine ist, ich glaube, es ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit, aktuelle Kundensituation. Neuinstallation von Wärmepumpe inklusive Photovoltaik, weil sie macht in der Regel in der Kombination Sinn, weil die Wärmepumpe frisst halt auch Strom, mit Fußbodenheizung und neuer Technik bei einem Haus mit 150 Quadratmeter. Der ganze Tanz mit Aufriss, mit Böden und so weiter kostet ungefähr 70.000 Euro. Du bekommst 20.000 Euro als Zuschuss, als Förderung zurück vom Staat, das ist eine gute Sache. Dann bist du bei 50.000 Euro.
Wenn ein paar Gegebenheiten, ne? Bei uns war zum Beispiel die Heizung nicht 20 Jahre alt, deswegen kriegen wir nicht so viel, aber das sind die volle Ausschöpfung, die du ansprichst.
Genau, also gehen wir mal von einer sehr realistischen Planung von der Investition aus, also von den Sanierungskosten. Das kann sogar mal höher sein. Und dann mal so das höchste an Zuschuss, was du kriegen kannst. Ne? Also dann hast du dann 50.000 Investitionen. So, sie hat da aber eine Gasheizung als Beispiel drin. Die Gasheizung, wenn die neu installiert wird, mit Techniküberprüfung, mit sogar Leitungsverbesserungen, mit Heizkörper dann, aber nicht Fußbodenheizung, kostet nur 15.000 Euro. Ja. Und jetzt sind wir wieder der großen Frage. Wann kriege ich denn meine 35 Mille wieder rein? Ja. Und wann wird die nächste Entscheidung getroffen, die mir eine Einwirkung bringt, um etwas wieder neu zu entscheiden? Ich habe für mich eins festgelegt. Es künstlich zu erzeugen, wenn der Bedarf nicht da ist, hat im Alltag bei mir bewiesen, macht keinen Sinn. Also das heißt, wenn ein gewisser Grund da ist, den du ein bisschen optimieren möchtest, macht meistens der Großaufriss keinen Sinn. Wenn du aber zum Beispiel ein Haus hast, was du von Grund auf sowieso kernsanieren musst, weil Wände durch, Türen durch, also es ist wirklich Fratze, dann macht das unfassbar viel Sinn, weil du dann einen Energieberater mit KfW-Krediten mit verbauen kannst. Das heißt, du hast einen Konter zu den hohen Sanierungskosten. Das sind günstige Zinsen sowie Zuschüsse. Und dann rechnet sich das ganze Modell halt anders. Also Nur wenn du auf die Einzelmaßnahme guckst. Die Einzelmaßnahme hat so erfahrungsgemäß gerade im Wärmepumpenbereich nur Sinn ergeben, wenn auch die Technik schon vorhanden war. Beispiel, du hast schon Fußbodenheizung, es war schon Elektro drin. Dann ist der Startpunkt etwas anders. Wenn du aber von einer völlig anderen Energiequelle in so eine Energiequelle reinspringen möchtest, ist das Invest relativ hoch. Und das ist ein Rechenexempel. Weil wann kriege ich meine 35.000 wieder zurück?
Ja, Tendenz da bei seiner Wohnung eher wird nicht
sinnvoll sein. Es ist ja auch technisch gar nicht umsetzbar. Ja. Ne? In einem Haus, was Anfang der 80er gebaut wurde, wo eine Gasheizung drin ist, wo du jetzt schon bei der Erneuerung der Gasheizung diese Abluft oder diese Abgasleitung verlegen musst, weil sonst nicht durch die Dachbalken passt, ist Dachgeschoss. Ne? Das ist ja eh schon kompliziert und eine andere Heizmethode gibt's da gar nicht. Also man ist gezwungen, Gas zu nehmen.
Also es gibt mittlerweile viele, ich habe von irgendwelchen Hybridgeräten gehört, die da irgendwo oder außen so eine Wärmepumpe aufhängst und dann hast du trotzdem noch eine kleine Gasheizung und so. Das gibt viel, aber das muss man alles, also alles schwierig.
Was momentan tatsächlich ganz, also was als Idee entstanden ist aufgrund dieser Heizungsgesetzthematik, es gibt zum Beispiel eine Heizungstechnik, man nennt das im Ionenbereich. Da hast du dann quasi einen Elektroheizkörper in deiner Wohnung drin. Das sieht sogar total stylisch aus. Die sind nicht wirklich dick. Da müsstest du nur neue Elektroleitungen legen, dann gucken, ob das Stromnetz das quasi aushält, also die Leitungen. Und so kriegst du zum Beispiel, deswegen private Erfahrung, ich habe da in einem Gebäude gehabt, Nachtspeicher.
Nachtspeicheröfen.
Nachtspeicher aber mit Fußbodenheizung.
Ah, okay.
Und das Ding ist voll vermietet. So, wie soll ich das umstrukturieren? Also ich kann ja nicht alle Menschen rausnehmen, sagen, schlaf jetzt zwei Wochen im Zelt. Dann den Boden
aufpassen. Im besten Fall zwei Wochen.
Unfassbar. Also das war für mich undenkbar. Und dann haben wir halt nachgedacht. Das muss doch einfacher gehen. Dann haben wir mit dem Elektriker gesprochen. Ja, wir können einfach Elektroheizung machen. Ich sag, wie cool ist das denn? Also, weil das ist schnell hergestellt. Es kostet gar nicht so viel Geld. Und wenn ich es dann auf die neue Zeit einstellen möchte, wenn man irgendwann mal ein gutes Modell hat, wo man den Strom an den Mieter verkaufen kann.
Ja.
Das ist aktuell noch relativ kompliziert. Dann könntest du eine Photovoltaik noch aufs Dach packen und das damit so optimieren.
Jetzt kommt der Sohn dann eines Sanitär- und Heizungsinstallateurs nochmal eben ganz kurz, weil man muss ja unterscheiden zwischen Warmwasser und Heizung. Also das heißt, Warmwasser kannst du ohne Probleme mit Wärmepumpe machen. Das ist kein Problem, weil da stellst du einfach ein Gerät auf, schließt das an und dann hast du die Warmwasserbereitung für Badewanne, Dusche und Co. kannst du über eine Wärmepumpe oder sogar über einen Durchlauferhitzer machen. Das, was Sinan anspricht, ist ja die Problematik, das aufzuheizen, den Heizkreislauf zu machen. Das ist dann über Elektro. Also es gibt viele Möglichkeiten, aber in der Regel klingt sowas, was du da hast, eher an, boah, die Kosten kriegst du nicht wieder rein. Aber ist jetzt nur aus amateurhafter Sicht gesagt.
Also mein Plan ist momentan noch eher so Richtung Lagerfeuer.
Ja. Kann man auch machen. Tonne in der Mitte. Ja. Wo wir gerade da sind, ich würde gerne einmal kurz eine Frage stellen. Habt ihr bei RTL.12 häufig über Immobilienthemen berichtet? Kannst du dich an irgendwas erinnern? Weil wir merken ja immer wieder, wir kommen immer wieder auf Hölzken und Stöckken. Jetzt sind wir auf einmal hier völlig unvorbereitet in so eine kleine Messi-Folge und die Folgen für den Vermieter reingerutscht. Es gibt ja super viele Themen. Habt ihr da häufig drüber berichtet?
Also ich habe einige Reportagen dazu gemacht als Reporter, ich erinnere mich doch an eine Geschichte, wo ich einer jungen Frau mal geholfen hatte, die auch in einer Mietwohnung war, da war es dann undicht am Dach, sie hatte der Klassiker, ne, die Fronten zum Vermieter, die waren so ein bisschen verhärtet und sie lebte auch einige Wochen oder Monate sogar in der Küche, wo der Herd nicht mehr richtig ging, wenn stark geregnet hat, dann lief so ein Rinnsal die Treppe runter ins Erdgeschoss, eigentlich eine coole Wohnung, aber sie kam dann nicht wirklich weiter und da konnten wir dann so ein bisschen vermitteln, dass das dann geregelt wurde. Ja. Das ist aber oft so, also gerade so diese Konstellation Mieter, Vermieter, wenn die Köpfe da aneinander geraten, das ist ja oft schwierig, dass die dann auf einen gemeinsamen Konsens kommen. Und meine, Aufgabe als Reporter war einfach da so ein bisschen, die Wogen zu glätten, die an einen Tisch zu bringen wieder. Und das haben wir zum Glück auch geschafft. Also es ist ja besser, so ein bisschen wie der Mediator, ja, der so ein bisschen da die verschiedenen Meinungen mal einfängt und versucht zu vermitteln. Und dann hat man sich tatsächlich auch drauf einigen können, da die Situation zu verbessern.
Hast du da eher so die Peter Zwegert-Rolle hier eingenommen mit Schuldenberater? Da muss man ja feinfühlig sein.
Ja, aber das würde ich mal von mir behaupten, das bin ich. Also wenn ich so als Reporter rausgegangen bin und die Aufträge hatte, dann war ich war nie der Reporter, der mit der Holzhammer-Methode irgendwo reingerannt
damit
ist.
Damit möglichst gute Reaktionen kommen.
Ja. Ich sag immer, so wie du in den Wald rufst, so kommt es zurück. Und ich finde, wenn man erstmal mit Menschen redet und weil sich, es ist ja ganz wichtig, es ist ja die journalistische Sorgfaltspflicht immer gewesen, dass man sich beide Seiten anhört, dass man beide Meinungen mal gehört hat und dann eben versucht, da im besten Fall zu vermitteln. Und damit bin ich immer in meiner Zeit beim Fernsehen ganz gut gefahren, dass ich erstmal den Menschen zugehört habe, wo ist das Problem? Problem. Du merkst natürlich auch, wenn sich jemand rausredet. Das lernst du natürlich irgendwann, kriegst du da so einen Blick dafür. Aber ich sag mal, in den meisten Fällen war es wirklich so, dass es zu einer Lösung gekommen ist. Ja. Und nicht zuletzt wahrscheinlich, weil dann auch bestimmte Menschen auf einmal in der Öffentlichkeit standen und vielleicht auch die ein bisschen Sorge hatten, dann doch den guten Ruf zu verlieren. Aber das war eigentlich immer ein schönes Miteinander letztendlich. Und ja, ich sag mal, ich bin generell ein harmoniebedürftiger Mensch und das habe ich auch versucht im Journalismus so anzuwenden und meistens klappt es auch.
Hast du gerade Miteinander gesagt? Das ist voll die geile Wortschöpfung.
Ja, genau. Ich habe gedacht, ich bringe mal so ein cooles neues Wort
in den Podcast. Ja. Das, Miteinander.
Das nehme ich mir direkt mit.
Ey, das müssen wir irgendwo aufschreiben. Ja, welcher Star hat die geilste Bude? Darfst du es sagen? Darfst du bestimmt sagen.
Was hier das schönste Haus war,
du warst bestimmt mal beim Pastar oder so. Wer hatte die geilste Bude?
Ja. Boah, das war, da fällt mir direkt ein. Ich habe mal vor vielen Jahren auf Mallorca gedreht und sogar eine Live-Schalte gemacht mit damals Jürgen Drews und Ramona. Das liegt schon ein paar Jährchen zurück. Und wir wollten zusammen Paella kochen für die Sendung und haben uns dann natürlich überlegt, was ist eine richtig geile Location, wo wir das machen können. Und wir waren dann in Port Andratx auf Mallorca. Das ist natürlich so die Ecke, wo auch die Schönen und Reichen wohnen. Claudia Schiffer hat ja auch ums Eckchen so ein Häuschen da damals gehabt. Und da hatten wir von einem Kölner Millionär die Villa bekommen.
Okay.
Für den Dreh, den habe ich auch kennengelernt. Ganz, ganz netter Mensch, ganz netter Mann. Und ich nenne jetzt bewusst keine Namen. Aber da hatten wir dann eine Terrasse mit der Aussicht auf die Bucht und da gab es einen eigenen Butler, der hat uns rumgeführt. Es gab so einen Wandelgang um den Felsen und das Abgefahrene ist, also das kann man von außen gar nicht sehen. Wenn man hinter der Villa die Stufen runtergegangen ist, die waren so in den Stein gehauen, gab es in der Bucht einen kleinen Anleger und da stand die Yacht und von da aus konnten die dann nochmal um den Felsen aufs Meer fahren. Und das war schon großartig und da gab es einen ganz netten Funfact. Ein Hollywood-Schauspieler wollte damals diese Villa kaufen und das Einzige, warum er es nicht getan hat, war, dass das Fenster vom Schlafzimmer so groß war, dass man von der gegenüberliegenden Seite der Bucht hätte rein fotografieren können. Das heißt, die Paparazzi mit diesen 3-Meter-Objektiven hätten ihn wahrscheinlich samt Frau im Bettchen knipsen können. Darum hat er die nicht gekauft und zum damaligen Zeitpunkt stand sie immer noch zum Verkauf. Aber wir durften dann mit Jürgen und Ramona da drehen und das war total schön und wo ich dachte, wow, also mal einen Tag auf so einem Anwesen verbringen zu dürfen, es war so geschmackvoll, es war so schön in die Landschaft angepasst, auch so ein bisschen landestypisch, aber trotzdem innen mega stylisch. Mhm. Ja, das mag ich so, diese Kombination, wenn du sowas Landestypisches hast, was du von der Toskana sagst, und man macht dann innen so total schick, so modern, die Kombi finde ich geil.
Ja, super cool. Es klingt so ein bisschen wie dein Batman-Haus im Wald,
fand ich
jetzt.
Ja. Es waren nur wenig Bäume, dafür der Felsen, aber das war auch gut.
Und ich weiß nicht, wo du die Yacht verstecken willst auf dem See.
Wir nehmen etwas, was abtauchen kann. Ja. Das muss ja auch ein Batman-Style sein.
Oder so ein Bagger, so ein Hightech-Bagger im Wald, ist auch schön. Ja.
Ach, ich finde das immer schön. Ich finde immer schön, wenn du mit Thorsten zusammensitzt, der hat immer die besten Geschichten. Wenn
ich muss immer aufpassen, was ich alles
erzähle. Ja, natürlich.
Weil in 30 Jahren Fernsehen hast du so viel erlebt. Ich sag immer, schön ist, dass es früher noch kein Social Media gab. Also als wir immer so, das ist irgendwie, weiß ich nicht, wenn einer die Kamera oder das Handy drauf hält, ja, dann hast du natürlich direkt auch so Sachen, haust du raus, die du eigentlich nicht raushauen willst. Also auch wenn man so mit den Menschen abseits der Kamera redet, da kommen ja wirklich sehr schöne private Einblicke. Mhm. Auch so zum Beispiel dieser kleine Anleger da hinter dieser Villa, das war nach unserer Aufzeichnung, nach der Sendung, wo Jürgen Drews mir gesagt hat, komm Thorsten, ich zeig dir meinen ganz besonderen Punkt. Ja, da war keine Kamera dabei, gar nichts. Da sind wir beide da gewandert und ich schätze Jürgen Drews sehr, ist ein unfassbar liebenswerter, reflektierter Mensch, der auch abseits der Bühne ja wirklich total in sich gekehrt, ruhig ist, also kann sich wahnsinnig gut mit ihm unterhalten. Und da hat er mir diese Ecke gezeigt und ich habe das als großes Privileg empfunden, damals auch dieses Vertrauen zu sagen, pass mal auf, das ist so ein Ort, den finde ich besonders schön, ne? weil hier bist du mal fernab vom ganzen Trubel und so Sachen bleiben hängen. Und ich finde, wenn du da kein Smartphone dabei hast und sagst, oh, lass da direkt mal ein Foto machen, das behältst du im Kopf und im Herzen und das finde ich schön.
Ja, ist anders.
Ja. Ich würde dir das nächste Mal, wenn du bei uns zu Hause in Ensersiebering bist, auch einen ganz besonderen Ort, da ist ein Schweinestall eher vom Landwirt direkt gegenüber. hat auch was.
Ja. Schön.
Ja. Ja. Kannst du ja mal mitkommen.
Ich nehme alles mit, was kommt.
Ja. Ich weiß das zu schätzen, dass du dann, ich zeige dir diesen Ort, weil du so besonders bist.
Finde ich schön.
Bist.
Doch, ja. Und Tiere und Schweine, ja klar. Ja. Das ist super. Tiere bin ich immer dabei.
Hätten wir das auch geklärt, Sina.
Ja.
Eine schöne Folge, oder?
Total.
Thorsten können wir häufiger einladen.
Ja.
Und einfach, der soll einfach seine ganzen Geschichten aus der Vergangenheit erzählen. Du musst eigentlich irgendwann mal eine Biografie oder sowas machen. Ja. Irgendwann von all deinen Fernsehgeschichten, die du so hast, musst du irgendwann mal erzählen.
Ein Kameramann hat mir mal gesagt, das ist aber bestimmt schon 20 Jahre her. Ich bin ja immer viel unterwegs gewesen in Deutschland. Ich war 7,5 Jahre jeden Tag woanders in einer anderen Stadt. Ich bin dann morgens wach geworden, wusste nicht mehr, welche Zimmernummer ich hatte im Hotel beim Frühstück. Das war immer die Challenge. Und ich musste morgens erstmal die Vorhänge aufziehen, um zu gucken, ist da jetzt der Alex, ist da das Schwabinger Tor, in welcher Stadt bist du gerade? Und wir waren dann natürlich immer mit dem Team essen. Und damals hat mein Kameramann mir gesagt, Mensch Thorsten, du müsstest eigentlich mal ein Buch schreiben, wo alle Hotels und alle Restaurants irgendwo aufgelistet sind mit den Geheimtipps. Ja? Und ich glaube, kurz danach kam HRS.
Ja.
So ist es.
Da.
Ich könnte reich sein.
Du könntest reich sein und könntest eine Villa auf Mallorca mit so einer Bucht haben und einer Yacht.
Komm, jetzt mache ich Podcast.
Ja, ist auch schön.
Sehr gut, sehr gut. Was sehr gut passt, finde ich.
Also ja. Ach, ich liebe das. Es ist schön. Es sind ja genau diese Momente. Ne? Man redet, man erfährt schöne Dinge von Menschen, man tauscht sich aus und man hat noch Spaß dabei.
Ja.
So ist es. Ich glaube, für heute machen wir Schluss, oder?
Das passt, alles gut.
Denke ich auch. Wir haben ein schönes Beispiel gehabt, Thorsten. Danke, dass du das mitgebracht hast. Danke, dass du ein bisschen was von dir erzählt hast.
Ich rechne das nochmal durch alles jetzt.
Ja, mach das. Und wenn du Fragen hast, Sinan, der ist da.
Da werden sie geholfen, ne?
Richtig. Bis dann, macht's gut.
Tschüss.
Die Mission für heute ist beendet. Doch Ihr Weg zur individuellen Baufinanzierung hat gerade erst begonnen. Folgen Sie diesem Podcast für Spezialwissen rund um Baufinanzierung. Und wenn es ernst wird, buchen Sie Ihren Finanzierungsexperten. Wort, Wert, Wohnen. Der Baufinanzierungspodcast mit Sinan Natscha. Bis zur nächsten Entscheidung.